Radio 1. Der Berlinale Talk live aus dem Bikini mit Knut Elstermann.
Radio 1, das Berlinale Radio, auch in diesem Jahr und auch in diesem Jahr, ich werde nicht müde, daran immer wieder zu erinnern, haben wir einen eigenen Preis, nämlich den Panorama Publikumspreis. Und es wird ordentlich ausgezählt, also Dokumentarfilm und Spielfilm wird verliehen. Und dieser Film jetzt hier im Panorama, ich habe vorhin schon gesagt, also der ist so eine richtige Entdeckung für uns. Und ich habe mich, kann ich ja auch sagen, ganz besonders gefreut, als ich dann gesehen habe, wer den gemacht hat. Nämlich eine Regisseurin, die hat vor etwa 15 Jahren, manchmal ist das so beim Kino, ne? Also es läuft dann irgendwie nichts und es scheitert ganz viel, ein ganz wunderbarer Film gemacht. Wer den nicht kennt, kann ich auch nur empfehlen. Satte Farben vor Schwarz. Erstmal schon ein toller Titel. Und dieser Film, ja, der ein oder andere nickt, das war ein Meisterwerk, finde ich. Der hat zwei fantastische Schauspieler zusammengebracht, nämlich Bruno Ganz und Senta Berger. Und es ging um selbstbestimmtes Sterben. Und ich muss dir sagen, so 15 Jahre später denke ich an den Film auch nochmal etwas anders, weil man wird eben auch älter. Und diese Probleme dieser Menschen, dieser Versuch zu sagen, wir sterben mit Würde, das kommt einem irgendwie noch näher, als es damals schon war. Also ich freue mich riesig, dass es einen neuen Film von dir gibt. Ganz anders und irgendwie doch nicht. Weil diese Tiefe und diese Liebe zu den Figuren finden wir auch in dem Film The Education of Jane Cumming. Herzlich willkommen. Sophie Heldmann ist bei uns. Hallo.
Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben uns ja zwischendurch immer mal getroffen und haben mal gefragt, na, wann ist es denn mal wieder so weit?
Ja, es war eine Bergbesteigung. Ich bin ja in der Schweiz groß geworden und am Anfang hatte ich ein Gespräch mit einem Freund und habe gesagt, also das ist eine Geschichte, die mich so fasziniert und ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme, weil das spielt in Schottland in 1810 und dann meinte er ganz lapidar, der Berg wird Schritt für Schritt bestiegen und so war es. Es war eine Mount Everest Besteigung.
Aber ich sag mal, du bist ja noch furchtlos. Bei Satte Farben vor Schwarz habe ich dich immer gefragt, das war dein Debüt. Wie hast du denn diese beiden Stars bekommen? Du bist einfach hingegangen, hast gesagt oder das Buch geschickt. Hast gesagt,
ja, da könnte ich immer noch über Satte Farben sprechen, weil das war irgendwann mal das Drehbuch fertig und dann dachte ich, wer soll da spielen? Und das basierte ja auch auf einer wahren Geschichte. Und dann dachte ich, das kommt schon zu mir. Und dann saß ich bei der wunderbaren Simone Bär, die Casterin. Ganz große Casterin, die jetzt leider gestorben ist und an die ich sehr oft denke und dann haben wir so über Schauspieler gesprochen und es hat nicht richtig gesprochen zu mir. Und dann war ich im BE und sah den Walter Schmiedinger, das ist ein ganz großartiger Schauspieler, und habe dann die Agentin, die Erna Baumbauer, angerufen, die damals schon eine alte Dame war und die gesagt hat, der kann das nicht mehr spielen, sowas. Um was geht's denn? Dann habe ich ihr das erzählt, hat sie gesagt, da müssen Sie mir schon das Drehbuch schicken. Und dann hat sie es dem Bruno Ganz auf den Tisch gelegt und rief sie an und meinte, ja, der Bruno will da spielen. Ich so, welcher Bruno? Und da hab da geguckt bei ihr in der Agentur, der Bruno Ganz wird spielen. Und das war schön, da haben wir uns getroffen. Also es war
auch noch ein Schweizer übrigens, ne?
Ja, das konnte er damals gar nicht glauben. Wir haben uns im Einstein getroffen und dann hat er immer weiter mit mir Hochdeutsch gesprochen.
Aber jetzt zu diesem neuen Film, auch da sind ja wieder wunderbare Schauspielerinnen in dem Falle zu sehen. Also ich bin ein Riesenfan von Fiona Shaw. Also ist fantastisch und so bösartig und gemein wie in diesem Film habe ich sie, glaube ich, noch nie gesehen. Es ist umwerfend. Und wir müssten mal beschreiben, die Hauptrollen sind ja zwei junge Frauen, nämlich Flora Nicholson und Claire Dunn, auch eine sehr bekannte Schauspielerin, was die erleben. Also es ist ja am Anfang fast so etwas wie eine weibliche Utopie. Also da hat man zwei Frauen, die wagen etwas, was wahrscheinlich für Frauen zu jener Zeit ganz ungewöhnlich ist und haben großen Mut und Hoffnung. Was war die Hoffnung? Wie gesagt, eine wahre Geschichte.
Ja, das sind die beiden sind natürlich Pionierinnen gewesen. Der Film spielt ja zur Zeit der schottischen Aufklärung. Und da ging es sehr darum, das ist ja die Age of Reason, also dass man durch Erziehung an sich und durch Bildung sich die Welt auch anders erklärt. Und ich bin mir sicher, dass die Jane Peary, die von der Flora Nicholson verkörpert wird, dass sie die Bücher von Mary Wollstonecraft gelesen hat, die eine sehr frühe britische Feministin ist und die ein großes Plädoyer für die Erziehung von Mädchen gemacht hat. Und zwar im Sinne von Gleichberechtigung, gesellschaftlicher Gleichberechtigung, im Sinne von, dass eine Gesellschaft profitieren kann, wenn sich Männer und Frauen auf Augenhöhe begegnen können, weil natürlich Frauen auch mit ihrem Blick kommen und Männer mit ihrem Blick kommen. Und das ist wirklich ein ganz früher Gedanke, den die Jane Peary aufgenommen hat und auch natürlich da eine Möglichkeit gesehen hat für sich, also die historische Figur Jane Peary, sich da auch innerhalb der existierenden Möglichkeiten in der Gesellschaft eine Ecke zu schaffen, wo sie auch existieren kann. Sie ist ja als Gouvernante, hat sie ihre Erfahrungen gesammelt in den Häusern von wirklich gebildeten Familien in Edinburgh und war selber auch gebildet und wollte dieses Wissen weitergeben und hatte richtig ein Bedürfnis, da gesellschaftlichen Beitrag zu machen und sich selber aber auch eine Ecke zu schaffen, wo sie als Geschäftsfrau ihr eigenes Geld verdienen kann und ihre Visionen umsetzen kann. Also sie ist eine frühe Pionierin.
Ja, ja. Wohlgemerkt 1810, müssen wir nochmal sagen.
1810,
also
ja.
Wirklich ganz erstaunlich. Zusammen mit Marion Woods gründet sie dann eben diese Einrichtung für Mädchen. Mhm. Und das ist auch so schön erzählt am Anfang, also kommen wir diese beiden Mädchen dahin, eben hingebracht von Fiona Shaw. Also das ist ihre Großmutter, glaube ich. Ne?
Ja, so ist es.
Genau, also die Oma bringt die dahin und damit, das ist ein schöner Trick, finde ich auch immer, betreten die auch wir das Haus. Also mit den Mädchen, die übrigens total niedlich sind, auch ein bisschen leiden am Anfang. Ist ja klar, die sind weg von zu Hause da. Und
ja,
so.
Die werden da, die werden gar nicht gefragt, wie das damals so war. Ja. Kinder aber einsteigen, los geht's.
Genau, und mit denen betreten wir sozusagen das Haus und erfahren es ja auch mit ihnen. Also eigentlich sind sie so unsere Stellvertreter, die Kinder.
Ja.
Aus ihrer Perspektive erzählst du ja letztlich.
Ja, die Mädchen waren ganz wichtig für mich. Also ich finde nach wie vor, also weil es ja darum geht, dass diese Schule eine Utopie in gewisser Weise ist oder eine Möglichkeit ist, Erziehung anders zu vermitteln, indem sie eben den Mongolfierballon, also da geht es auch um Technik und Naturwissenschaften und all diese Dinge. Und mir war es ganz wichtig, dass diese Mädchen natürlich sind und Mädchen sein dürfen. Und an dieser Stelle gibt es natürlich nicht nur die Flora Nicholson, mit der ich zusammen das Buch geschrieben habe. Wir haben diesen Mädchen richtige Biografien geschrieben, damit sie richtig nicht nur Beiwerk sind, sondern wirklich diese Schule verkörpern. Und dann hatte ich zwei ganz tolle Casterinnen. Das ging dann eben über Simone Bär, die Gina Jay, die eine Art Simone Bär in London ist, eine wirklich große Casterin, und die Jessie Frost. Die haben dann zusammen diese Mädchen gesucht und ich habe dann mit denen einen Workshop gemacht. Also da sind wirklich viele, da ist viel Arbeit reingegangen. Mit der Theresa Harder, das ist eine deutsche Schauspielerin, die auch wunderbar coachen kann, Schauspieler. Und wir haben einen Workshop gemacht in Edinburgh mit diesen Mädchen ein ganzes Wochenende lang, dass die richtig in ihren Körper kommen von dieser Rolle und diese Natürlichkeit haben. Und wir, beim Drehen hatten wir sehr wenig Zeit, weil low budget. Und die waren immer auf dem Punkt, diese Mädels. Und die sind einfach die Rockstars von diesem Film.
Ja, finde ich auch. Das ganze Ensemble der Kinder, das ist ja ganz wichtig, der Mädchen, denn sie müssen sich ja auch in diesem Umfeld bewähren. Sie müssen sich auch wirklich wehren manchmal. Es geht schon heftig zur Sache, ist auch klar. In dieser Kindergruppe, also auch da hast du sehr viel Wert drauf gelegt, finde ich, dass die Dynamik so stimmt innerhalb der Gruppe. Das war sicherlich auch nicht so einfach, so ein Team dann zusammenzuhalten.
Ja, dass sie alle unterschiedlich auch sind. Also, dass jeder für sich steht und jeder einen anderen Wunsch hat. Und also ganz ehrlich, ich kann mich in all diesen Mädchen wiederfinden. All diese Mädchen haben einen Aspekt, den ich von mir kenne. Und das war auch wichtig, das zu zeigen, weil der Film will ja nicht ein Statement machen zu Klasse, Rassismus und Sexismus, sondern zeigen, wie Menschen sich miteinander verhalten und wie die Konsequenzen von ihrem Verhalten dann ganze Existenzen beeinflussen.
Also ich habe da unheimlich gern zugesehen, auch beim Unterricht, nicht, weil sie da wichtige Dinge erfahren. Und für einen langen Zeitraum ist es ja fast wirklich eine gelebte Utopie. Da hat man das Gefühl, diese Mädchen mit allen Problemen, die sie haben, die finden sich wieder in den beiden Frauen. Und das ist eine ganz große Harmonie. Es ist keine Idylle, aber es ist gelebtes, gemeinsames Leben. Also so erzählst du es über einen langen Zeitraum. Man denkt schon fast, der Film wird vielleicht sogar eine lichte Utopie sein.
Ja, das hat mir natürlich Spaß gemacht, weil der Film basiert ja auf einer wahren Geschichte, die in einem Gerichtsfall mündet. Und dieser Gerichtsfall hat dann wiederum eine ganze Geschichte in der Filmgeschichte im 20. Jahrhundert. Und mir hat das natürlich Spaß gemacht, weil der Gerichtsfall, da spürt man eine Hilflosigkeit von diesen Richtern, sich mit dieser Frauenwelt auseinanderzusetzen, diese Richter werden gezwungen, sich mit einer Frauenwelt auseinanderzusetzen und schätzen das auch ganz falsch ein. Und das, was zwischen den Zeilen steht, das, was da so durchscheint, dass das so anders ist, weil es in so einer Zeitkapsel gefangen ist und so modern ist. Das wollte ich erforschen und zeigen, wie das dazu führt, dass da so ein Knoten entsteht, der der diese drei Hauptfiguren, diese Lehrerinnen und dieses indisch-britische Mädchen miteinander auf alle Zeiten verbindet. Diesen Knoten wollte ich eigentlich entwirren.
Also das erzählst du auf ergreifende Weise. Und wenn du sagst modern, ja, aber trotzdem, man merkt immer, man ist in der Zeit. Also es gibt keine plumpen Modernisierungen. Und warum es überhaupt zu dieser Tragödie kommt, das bereden wir gleich. Wir sind im Panorama der Berlinale und sprechen über The Education of Jane Cumming. Der Film von Sophie Heldmann läuft in dieser Sektion und wir haben ja schon einiges beredet. Wir müssen schon auch sagen, dass diese Idylle, diese Harmonie, diese ja, pädagogische Provinz dann doch zerbricht. Und das hat etwas zu tun mit Leidenschaft. Wir müssen das nicht alles ganz genau erklären, aber wir können vielleicht sagen, was die Vorwürfe dann sind, die irgendwie auch in der Luft hängen. Ich glaube, es hat natürlich auch mit dieser Zeit zu tun. Zwei selbstständige Frauen allein führen ein solches Institut. Und dann kommt das Schreckliche.
Ja, die interessante Sache an der wahren Geschichte ist ja, dass die Lady Cumming Gordon, also die Fiona Shaw, die Lehrerin mit ihrer halbindischen Enkeltochter an die schottische Küste geschickt hat, also im Original nach Portobello. Das ist auch gar nicht so weit von Edinburgh. Eben bei uns im Film ein bisschen einsamer, weil ihre andere Enkelin, die Margot spielt in der Geschichte, nach Bath muss, um zu debütieren. Und es ist natürlich so, dass Mädchen in der Zeit zwei, drei Saisons hatten und da mussten sie verheiratet werden. Und wenn sie da nicht verheiratet worden sind, haben sie schon zum alten Eisen gehört. Und die Frauen, die Lehrerinnen, die sind ja schon auch in einem gewissen Alter für uns. Also für mich sind die noch jung und für uns heute sind die jung, aber die sind natürlich schon lange nach der Zeit der Saison. Und die Lady Cumming Gordon konnte sich das einfach nicht leisten, ihre halbindische Enkeltochter mitzunehmen nach Bath, weil natürlich dann die Aufmerksamkeit auf dem Mädchen gelegen wäre. Und das Mädchen überhaupt ist eine so interessante Figur, historisch und auch im Film, weil das hat natürlich was mit dem Empire zu tun und im weitesten Sinne mit Kolonialismus und damit, dass, das weiß man auch sehr wenig, dass die East India Company, die ja da in Indien sich ausgebreitet hat. Die Briten haben ja da ziemlich Fuß gefasst. Und die Männer, die da rübergegangen sind im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert, haben oft sich auch zusammengetan, wie der Vater von Jane Cumming, dem indischen Mädchen auch, mit indischen Frauen und haben dann auch Kinder gezeugt und haben dann, wenn sie zurück nach Europa gegangen sind, die Kinder mitgenommen, aber nicht die Frauen dazu. Und es, also die Jane Cumming, das ist nicht nur eine solitäre historische Figur, sondern es gibt, ich glaube, in Edinburgh, es gibt bestimmt noch mehr. Ich weiß von einer anderen auch. Und dieses Mädchen ist außerhalb der Ehe geboren. Es gibt im Englischen einen sehr schönen Begriff, Love Child. Und mit einer indischen Mutter und diesem hochadligen aristokratischen Vater, der verstorben ist und seiner Mutter das Versprechen abgerungen hat, diesem Kind Sorge zu tragen. Und so ist sie nach Edinburgh gekommen und hat einerseits eine total privilegierte Seite, nämlich diese schottische hochadlige Familie, wäre auch, wenn sie ein Sohn gewesen wäre und innerhalb der Ehe und weiß, wer hätte sie ein Riesenerbe bekommen, also ein unglaubliches Privileg. Und auf der anderen Seite ist sie außerhalb der Ehe geboren, hat eine indische Mutter, hat also eine andere Hautfarbe als die anderen und steht total aus dem System. Und diese Fliehkräfte zwischen den Kulturen und den Klassen sind alle vereint in dieser Figur. Ja. Und das ist sehr interessant, wie diese Figur dann auf diese zwei Lehrerinnen trifft und was da entsteht.
Also die Mädchen in der Schule sind so zwischen 10 und 15 Jahre alt ungefähr. Und das Berührende ist eben, dass natürlich Jane sich endlich aufgehoben und angenommen fühlt. Weil das sind zwei tolerante, großherzige Frauen. Das entsteht eine große Liebe, auch eine Abhängigkeit, auch eine Eifersucht. Und es kommt dann zu einer Denunzierung, dass eben das einen sexuellen Übergriff gegeben hätte, mehrere sogar, dass sie bei den Frauen auch irgendwas miteinander hätten. Und ich finde das wunderbar, wie du in deinem Film überhaupt mit dieser Körperlichkeit umgehst. Auch der beiden Frauen miteinander ist mich gar nicht die Frage, ob die jetzt lesbisch sind oder nicht. Das ist völlig uninteressant für den Film, sondern einfach, dass es diese menschliche Nähe und Wärme gibt und natürlich kein Übergriff. Aber die Denunzierung ist absolut tödlich, muss man sagen, auch für das Institut.
Ja, also weil wir vorher über satte Farben gesprochen haben, es hat mich interessiert, bei satte Farben zum Kern einer Entscheidung vorzudringen. Und bei diesem Film hat mich interessiert, Schicht für Schicht, die die Umstände draufzulegen, wie es dazu kommen kann, dass so eine so ein Vorwurf im Raum steht. Also sprich, eine Gesellschaft auch anzuschauen und die Mechanismen einer Gesellschaft anzuschauen und gerade die Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts in Edinburgh. Wir haben beim Drehen immer gesagt, Edinburgh war moderner als Paris in dem Moment. Da ist wirklich viel passiert, was zu den Fundamenten unserer europäischen Demokratien geführt hat und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der ja jetzt wieder in Frage gestellt wird. Und man kann an dieser Geschichte, die ich verfilmt habe, sehr schön sehen, die ja auf einer wahren Geschichte beruht, dass die Probleme, mit denen wir heute uns herumschlagen, dass die damals schon angelegt waren. Und das wollte ich halt zeigen. Also ich wollte eigentlich zu einem Tableau vivant kommen am Ende, wo man nicht so einfach Antworten finden kann für komplexe Zusammenhänge, so wie das heute auch ist. Also man muss die Sachen schon sehr genau angucken.
Und sehr genau beschreibst du eben auch den juristischen Prozess nachher, der sich ewig lang hingezogen hat. Und das müssen jetzt gar nicht erzählen, Leute, wenn den Film sehen. Aber wo man schon auch merkt, es ist schon auch ein richtiger Prozess. Es wird ordentlich geführt, ordentlich ermittelt im gewissen Sinne. Die Männer sind überfordert, wie du schon gesagt hast. Aber trotzdem ist es ein funktionierendes Justizwesen. Zerstört ist das Glück trotzdem. Egal, wie die Urteile nachher ausfallen, das ist eine zerstörte Welt. Und am Schluss noch eine Frage. Die Schauspielerin haben wir ja schon gerühmt. Also tolle Besetzung, wunderbare Darstellerin. Aber ich finde eben auch, ihr seht das ja jetzt hier, Leute, im Radio nicht. Wir haben ein Bild aus dem Film. Also das sieht aus wie so ein Gemälde eben, nicht? Aus dem 19. Jahrhundert. Pastellfarben, das Haus ist wunderbar liebevoll eingerichtet, überhaupt nicht übertrieben ausgestattet, aber doch mit interessanten Details für die Schülerin ja auch so, Anschauungsmaterial. Also vielleicht ein Wort noch zu deiner visuellen Vision dieses Films.
Ja, ich hab diesen Film, ich hatte Glück, dass ich ein ganz tolles Team hatte. Ich habe eine ganz fantastische schottische Kamerafrau, die Kate Reid, und eine ganz tolle Production-Designerin, die Renate Schmaderer, die übrigens mit dem Film von Eva Trobisch gleich zweimal vertreten ist. Das ist wirklich eine unserer großen Production-Designerinnen, die wir haben in Deutschland. Und wir haben lange über diesen Film gesprochen und wie wir den visuell umsetzen wollen. Und die Renate und die Kate, die haben richtig gut zusammengespannt, was Farben anbelangt, was den Bildausschnitt.
Kostüme,
also wir wollten zum Beispiel das Format, das IMAX-Format haben, wo man an den Seiten etwas abschneidet vom Kinobild und nicht im klassischen Sinn oben. Also man verliert eigentlich nichts vom Bild, sondern man gewinnt an Höhe, verliert etwas an Breite, aber gewinnt an Höhe, was ein sehr schönes Porträtformat ist, weil es geht ja um diese Figuren in dem Film. Und das ist, also das ist so eins mit dem anderen zusammengekommen. Die Peri, unsere Kostümbildnerin Peri de Branza, ist in den ganzen Funden rumgefahren, in Madrid, in London, in Köln, in Berlin. Wir haben ein paar Kostüme konnten wir schneidern. Mhm. Und also es ist wirklich ein kollektiver Team. Erfolg in dem Sinne und die Bettina Brokemper, unsere Produzentin, die das so klug gelenkt hat und die unsere begrenzten Mittel so geschickt hat laufen lassen und wenn es da nicht ging, uns dann ganz sanft in eine andere Richtung geschoben hat, also wirklich großartige Produzentin.
Es ist wahrlich keine Ausstattungsorgie, sondern jedes Detail, jedes Kostüm, die Ausstattung in der Schule, in den Wohnräumen dient immer der Erzählung der Figuren und es sind auch durchscheinende Bilder, denn das ist eine Zeit, wie du sagtest, der Aufklärung, wie die Menschen zum Licht strebten und das sehr, sehr schwierig war. Und das sieht man alles in dem Film The Education of Jane Cumming. Wir haben noch eine, also die Premiere war am Sonntag, ne? Wir haben eine Vorstellung noch gefunden, wo es noch wohl Karten geben soll, nämlich eigentlich ist das Quatsch, weil das wäre dann heute, morgen, 21.30 Uhr. Also wenn man jetzt sofort ins Netz geht, es gibt noch Karten und die gibt es jetzt auch schon morgen um 21.30 Uhr in der Urania. Die ist wirklich groß.
Und wir wollen den Film ins Kino bringen. Voraussichtlich am 29. Oktober. Das ist jetzt noch eine Weile hin, aber er wird ganz sicher ins Kino kommen.
Das freut mich ganz besonders. Herzlichen Dank dir. Dies war Sophie Heldmann zum Film The Education of Jane Cumming. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.